Das wird ein Fest, wenn die Welt erkennt, wie sehr Gott uns liebt, die ganze Welt. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Schön, dass wir diesen Morgen miteinander haben, wo wir uns ausrichten dürfen auf Jesus, seine Gegenwart erleben können, in sein Wort blicken können. Und ich habe ein Bild mitgebracht aus meinem Garten. Beziehungsweise der Blick in meinen Garten, beziehungsweise noch nicht mal in meinen, sondern das ist Nachbarsgarten. Ja. Ich schmücke mich mit fremden Federn. Also es ist ja so die Zeit, wo alles blüht. Und und auf jeden Fall steht der nächste Baum in Blüte. Und dahinter, wenn ihr es genau seht, ne, seht ihr gar nicht, das ist vor diesen dunklen Bäumen nicht zu sehen, aber da war schon irgendwie die Kirschblüte dahinter, so richtig groß und rosa und so. Und ein Baum nach dem anderen blüht und die Natur bricht auf und auch bei uns im Garten merken wir das und das erfordert natürlich gleich wieder Arbeit, ne? Das ist natürlich dann gleich wieder, ich muss jetzt ran ans Werk, das geht jetzt nicht, dass da das ganze Grünzeug dahin wuchert, wie es will. Und vermutlich geht es dir ähnlich, falls du Garten hast. Vielleicht hast du auch nur eine Balkonpflanze und freust dich, dass da was wächst und grünt. Auf jeden Fall lädt diese Zeit, in der wir gerade sind, ein dazu, im Garten zu sein, oder? Und in diesem Zusammenhang dachte ich, ist es vielleicht nicht schlecht, nochmal eine kleine Gartenbauanleitung mitzubringen. Etwas, womit wir uns auch geistig beschäftigen können. Jetzt nicht direkt für unseren Garten, sondern eher für unser geistliches Leben. Und ich möchte ein paar Verse aus Jeremia 17 mit euch lesen, in denen es auch um Bäume und um Pflanzen geht und ums Herz und um andere Dinge. Ihr werdet es feststellen. Ich lese einfach mal diese Textstelle aus der Neue Leben-Übersetzung. Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Und dann geht es weiter mit Vers 9. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Wer auf unehrliche Weise zu Reichtum gekommen ist, gleicht einem Vogel, der Eier ausbrütet, die er nicht gelegt hat. In der Mitte seines Lebens wird er seinen Reichtum verlieren und am Ende steht er als Narr da. Nun könnte man sich natürlich die Frage stellen, wie hängen diese Texte zusammen? Ja, auf der einen Seite geht es hier um Sträucher und Bäume, um Wüste, um Fruchtbarkeit und trockene Jahre. Und auf der anderen Seite spricht Jeremia hier über das menschliche Herz. Genau genommen ist es ja sogar Gott, der hier spricht. Und ich glaube, dass diese beiden Texte zusammengehören, dass sie eigentlich dieselbe Sache beschreiben, nämlich tatsächlich eher das menschliche Herz. Und ich glaube, dass wir erstmal feststellen können aus diesem Text, dass jeder Mensch etwas glaubt, jedes Herz etwas glaubt. Und man ist im ersten Moment versucht zu denken, ja, das ist ja eigentlich nur wichtig, der Mensch zu sein, der am Wasser gepflanzt ist, der Mensch zu sein, der Gott vertraut. Und für uns und aus unserer Perspektive und durch unsere Brille ist es ja auch erstmal das Spannendere, weil wir uns ja auf diese Seite verorten würden. Wir sagen, wir sind ja die, die von Gott schon gepflanzt sind. Wir sind ja die, die schon mal von Gott angefasst wurden. Wir nehmen das für uns in Anspruch. Aber tatsächlich ist in diesem Text nicht nur die fromme Welt angesprochen, sondern die ganze Welt. Beides kommt vor. Wir haben hier einfach mit Menschen zu tun. Menschen, die ihr Vertrauen auf irgendetwas setzen. Menschen, deren Herzen Wurzeln schlagen in irgendeinen Wurzelgrund. Jeder vertraut irgendetwas. Jeder Mensch. Jeder setzt seine Hoffnung oder sein Vertrauen auf irgendetwas. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir erkennen, das menschliche Herz ist so angelegt. Das menschliche Herz vertraut gern. Das menschliche Herz möchte gerne sich irgendwo verwurzeln. Nun hören wir natürlich auch in unserem Umfeld und das schon seit Jahren Aussagen wie, es ist doch eigentlich egal, was du über Gott glaubst. Das spielt doch eigentlich keine Rolle, welcher Lehre du folgst oder welcher Religion. Alles, was zählt, ist, dass du ein guter und liebevoller Mensch bist. Und wir stellen fest, dass wir in Diskussionen vielleicht verwickelt werden, wo es darum geht, hey, muss man denn so eng christlich denken? Kann man nicht ein bisschen weltoffener sein, ein bisschen freier, ein bisschen breiter? Und so klingen diese Leute. Sie wollen gerne aufgeklärt klingen in ihrer Aussage. Das Spannende ist aber, dass sie ja eigentlich genau damit selbst eine Vorstellung von Gott haben. Indem sie eine Aussage darüber machen, wie Gott nicht ist, machen sie ja auch eine Aussage über Gott selbst. Und was ich spannend finde in unserer Welt, ist, wir wissen alle, was uns gut tut, wenn wir über Nahrungsmittel sprechen, oder? Wir wissen, dass Zucker schädlich ist und dass Kaffee inzwischen wieder okay ist. Wer weiß, was die Wissenschaft in 2 Jahren rausfindet, genau. Ja, wir wissen, dass es uns ziemlich schaden kann, sogar töten kann, wenn wir die falschen Dinge konsumieren und essen und zu uns nehmen. Es kann uns umbringen. Selbst dann bringt es dich um, wenn du glaubst, dass es etwas Gutes ist, was du isst. Also es spielt keine Rolle, was du über das Lebensmittel glaubst, das du gerade konsumierst. Kommt auf die Qualität des Lebensmittels an, das du gerade isst. Du kannst also gerne glauben, was du willst. Das, was du zu dir nimmst, wird dich entweder aufbauen oder umbringen. Also wir wissen auf der körperlichen Ebene oft sehr gut, welche Auswirkungen es hat, wenn wir uns irgendwas reinziehen, wenn wir uns irgendwas reintun. Das ganze gute Essen, Margarine oder Butter, Chips oder Flips. Man kann sich streiten darüber. So. Im übertragenen Sinne, im geistlichen Sinne, funktioniert das aber komischerweise in unserer Gesellschaft nicht mehr so gut. Da wird vorausgesetzt, es ist egal, was wir glauben und wem wir vertrauen. Da soll es plötzlich nicht mehr so schlimm sein, was man sich als Input holt. Und falls es einen Gott gibt, ja, das juckt den doch gar nicht. Aha, ist das so? Woher weißt du das? Das Lustige ist ja, das ist ja eine theologische Aussage über Gott, wie ich gerade schon gemerkt habe. Man trifft eine Aussage darüber, wie Gott ist, eine Aussage, die aber so ohne weiteres keine Grundlage hat. Ja, Menschen, die mit uns sprechen und aufgeklärt wirken wollen, die fordern von Christen oft Beweise. Belege für ihren Glauben, aber sie können das, was sie behaupten, ebenfalls nicht belegen. Sie sagen nur, du musst Gott nicht so ernst nehmen. Es ist doch egal, Hauptsache du lebst liebevoll, Hauptsache du bist ein guter Mensch. Tja, und womit belegst du das? Auf welcher Grundlage formulierst du deine Glaubensaussage? Können sie nicht. Es ist ein Glaubenssatz, eine Aussage des Glaubens von jemandem, der oft behauptet, Agnostiker oder Atheist zu sein. Selbst hartgesottene Skeptiker haben irgendeine Form von Glaubenskonstrukt, nach dem sie ihr Leben ausrichten. Das menschliche Herz möchte irgendwas glauben. Das menschliche Herz möchte gerne in irgendwas Wurzeln schlagen. Das ist, was Jeremia hier vermittelt. Du kannst dir vielleicht aussuchen, was du glauben möchtest. Du kannst aber nicht wählen, ob du glauben möchtest. weil du glaubst immer irgendwas. Und wir wissen, wenn wir diese Analogie nochmal nehmen von dem, was wir zu uns nehmen, dass es einen Unterschied macht, was du glaubst. Aber Jeremia entdeckt noch eine Sache, die mit unserem Herzen zu tun hat. Entdeckt noch eine Sache, die damit zu tun hat, dass wir eine Neigung haben bei dem, was wir glauben. Das menschliche Herz, das menschliche Glaubensorgan, möchte ich mal so ein bisschen medizinisch sagen, hat eine Schwäche. Gott attestiert dem menschlichen Herzen, dass es unheilbar krank ist. Hier stimmt irgendwas nicht mit unserem Glaubensorgan. Wir neigen dazu, den falschen Wurzelgrund zu wählen. Wir neigen dazu, uns auf die falschen Dinge zu verlassen. Wir neigen dazu, unser Vertrauen den falschen Dingen zu schenken. Wir neigen dazu, dass wir unser Leben auf die falschen Ziele ausrichten. Jeder Mensch treibt seine spirituellen Wurzeln in irgendetwas hinein. Und von Natur aus scheint das irgendwie immer schief zu gehen. Oft wählen wir Dinge, die uns nicht versorgen, die uns nicht ernähren können, die uns nicht aufblühen lassen, sondern die uns eher schaden. Und das wird hier bei der Metapher, die Gott benutzt, deutlich: wie ein vertrockneter Strauch in der Wüste. Das ist das Ergebnis von falschem Wurzelgrund. Mit anderen Worten, wenn Gott nicht der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann wird es etwas anderes geben, von dem du deine Bedeutung, deine Sicherheit, dein Ziel und deinen Sinn beziehen möchtest. Es wird etwas anderes geben. Dieser Platz wird immer besetzt werden, automatisch. Es gibt da kein Vakuum. Wenn Gott nicht der Mittelpunkt deines Lebens ist, wird es etwas anderes sein. Wenn wir unsere Glaubenswurzeln nicht in Gott verankern, werden wir andere Dinge anzapfen, in der Erwartung, dass sie uns ernähren. Das ist doch die Erwartung. Ja, Liebe, Aussehen, Familie vielleicht, Karriere, Erfolg. Und wir spüren dabei, dass das gar nicht unbedingt nur böse Sachen sind, von wegen, oh, der lebt nur fürs Geld. Da würden wir alle gleich die Stirn runzeln und sagen, oh, das ist ja echt nicht so ein gutes Lebensziel. Aber für Familie zu leben, das klingt doch gar nicht so schlecht. Das sind ja ehrenwerte Prioritäten in unserem Leben. Aber wenn unsere Wurzeln, ihr Lieben, nicht tiefer greifen als Familie, dann werden wir trotzdem vertrocknen. Wenn wir nicht das anzapfen, was wirklich Leben gibt, werden wir trotzdem irgendwo leer ausgehen. Und wir spüren diese Auswirkungen des geistlichen Nährstoffmangels an unserer Entwicklung, an unserem Leben. Wir spüren es an unserem Selbst. Denn egal, was du zum Mittelpunkt deines Lebens machst, es wird dich, wenn es nicht Gott ist, verkrüppeln. Wie ein kahler Strauch, sagt Jeremia. Flache Wurzeln in der Wüste, wenig Wasser, kaum eine Chance, wenn es da mal heiß wird, auch zu bestehen. Denn wohin wollen denn diese Wurzeln greifen, wenn die Oberfläche schon ausgetrocknet ist? Woher sollen sie denn Wasser und Nährstoffe ziehen? Da ist doch nichts. Und dann stehst du in der Hitze deines Lebens und spürst, dass dir die Kraft abhanden kommt. Und dann bist du froh, wenn es dann mal Regenzeit ist und dann schwemmt es da wieder eine Menge Wasser hin und dann wächst du mal ein bisschen schräg raus plötzlich und dann bist du so ein asymmetrisches, komisches Gewächs geworden, weil das nach 2 Tagen schon wieder aufgetrocknet ist und dann hört das schon wieder auf, das Wachstum. Ein verbogenes, asymmetrisches Gewächs. Nichts Schönes, einfach weil die Nährstoffzufuhr ungenügend ist. Das sagst du, wie gut, dass ich in eine christliche Gemeinde gehe. Passiert mir sowas nicht? Weiß ich nicht. Ich habe es mal für mich innerlich mit der religiösen Wüste überzeichnet. In Vers 7 sagt ja Gott, gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut, dessen Hoffnung der Herr ist. Gesegnet der Mensch, ja genau, Der auf den Herrn vertraut, dessen Hoffnung der Herr ist. Hast du dich je gefragt, warum es solche Wiederholungen in diesen biblischen Texten gibt? Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut, dessen Hoffnung der Herr ist. Also vertraut, vertraut, hoffen, hoffen. Ist das nicht dasselbe? Nee, ist es nicht. Es ist nicht dasselbe. Warum muss Gott das mit einem Nachsatz klarstellen? Ich glaube, er muss es deshalb klarstellen, weil es nämlich möglich ist, dem Herrn zu vertrauen, ohne dass der Herr selbst unsere Hoffnung und unser Vertrauen ist. Es ist möglich, so ein allgemeines Gottvertrauen zu haben. Es ist möglich, vielleicht sogar irgendeinen Deal mit Gott zu haben. Gott, ich vertraue dir, wenn du mir den Lebenspartner gibst, den ich mir so sehr wünsche. Gott, ich vertraue dir, wenn du mir die Gesundheit gibst, die ich mir wünsche. Gott, ich vertraue dir, wenn du mir zur Seite stehst, dann, wenn es eng ist. Und wir vertrauen ihm im allgemeinen Sinne und wir heften aber noch ein Preisschild dran, sagen Gott, wenn. Wir vertrauen Gott, ja, und wir nehmen seinen Namen in den Mund und wir denken auch, dass er uns ernst nimmt damit. Und manchmal ist er so gnädig und tut es auch. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn der Herr selbst unsere Hoffnung ist. Ohne Preisschild. Wenn der Herr selbst unser Vertrauen empfängt. Wenn der Herr selbst der Anker unseres Lebens ist. Wenn der Herr selbst, versteht ihr den Unterschied? Es ist der religiöse Teil der Wüste, würde ich eher sagen. Wir sind noch dabei, mit Gott Deals auszuhandeln. Gott, ich vertraue dir, ich halte mich an die Regeln, damit du mir ein gesegnetes Leben gibst. Einen tollen Job, Anerkennung von Menschen und Erfolg. Verhilf mir, Gott, dazu, dass diese Pseudo-Lebensquellen mich ernähren. Das ist, was wir eigentlich wollen. Gott, verhilf mir dazu, dass das, was ich mir eigentlich so wünsche für mein Leben, dass du mir das gibst, aber eigentlich bist nicht du der, der mich ernährt und stützt und trägt, sondern eigentlich sind es immer noch diese Dinge. Ja, nö, ich lebe nicht für die Anerkennung von Menschen. Ich nicht. Mindestens 25% hier. Mindestens lebt so. Wir leben für die Anerkennung von Menschen. Diese Zisternen, diese Pseudo-Lebensquellen, das ist die religiöse Wüste. Dort lebt man immer noch für die falschen Ziele und spannt Gott vor den eigenen Karren. Und am Ende, diese Menschen kennen wir ja auch, am Ende treffen wir Leute, die sagen, boah, Gott hat mich sowas von fallen lassen, hat mich so enttäuscht, ich bin so enttäuscht von Gott. Weil er eben nicht den Deal eingelöst hat, den sie mit ihm versucht haben auszuhandeln. Wenn sie scheitern. Aber genau das hat Jeremia erkannt. Hier, Vers 13, im selben Kapitel. Herr, du bist Israels Hoffnung. Wer dich verlässt, der wird scheitern. Oh, was für eine Weisheit der Mann hatte. Wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Denn er hat dich verlassen, die Quelle mit lebensprudelndem Wasser. Ist doch die Folie, die ihr hier auch seht, ne? Okay. Jeremia erkennt den Unterschied. Er erkennt, dass es nicht um Lippenbekenntnisse geht, sondern um eine grundsätzliche Umpflanzung, um einen anderen Wurzelgrund. Und Gott macht noch einen weiteren Sachverhalt deutlich. Also erstens, wir schlagen automatisch in irgendetwas unsere Lebens- und Glaubenswurzeln. Zweitens, wir setzen unser Vertrauen dabei immer auf die falschen Dinge, so mal von Natur aus. Ne? Die können uns nicht ernähren, wir entwickeln uns krumm und verschoben. Und drittens, wir können es gar nicht selber ändern. Das ist eine ganz doofe Situation. Wir hocken also da in der Wüste und kapieren, ich bin ja in der Wüste. Doofe Situation. Was machst du jetzt? Oh, okay, jetzt habe ich es kapiert. Cooler Gedanke. Andi Waldmann, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich werde mich jetzt einfach ein bisschen mehr anstrengen. Einfach ein bisschen tiefer die Wurzeln in den Sand graben. Dann treibst du deine Wurzeln da in den Sand, bist aber immer noch in der Wüste. Ich streng mich jetzt an, ein fruchtbarer Baum zu sein. Aber so funktioniert das nicht. So ein Busch in der Wüste kann nicht zu einem fruchtbaren Baum werden, es sei denn,
er wird verpflanzt.
Jeremia spricht davon, oder Gott spricht bei Jeremia davon, dass die Menschen, die nicht Gott vertrauen, sind wie ein Strauch in der Wüste, aber dass der gesegnet ist, der am Wasser gepflanzt wurde. Pflanzen kannst du als Baum nicht selbst. Du wirst gepflanzt. Ein Nicht-Baum muss das machen. Leuchtet ein, oder? Du kannst dich nicht selbst ans Wasser pflanzen. Du wirst gepflanzt. Ja, jemand, der kein Baum ist, muss das tun. Wir sind von Natur aus nicht in der Lage, das Wasser zu finden, uns dorthin zu pflanzen. Wir können uns noch so anstrengen, auch religiös anstrengen. Es wird nicht funktionieren durch Anstrengung. Es geschieht nur durch grundlegende Veränderung, durch einen anderen Wurzelgrund, durch einen Eingriff Gottes in unser Leben. Und seine Möglichkeiten sehen da ja zum Glück ganz anders aus. Er hat ja die Kraft und die Macht, das zu tun. Und er wird tätig, sobald wir aufgehört haben, es selbst zu versuchen. Er wird tätig, sobald wir kapitulieren. Er wird tätig, sobald wir anerkennen, dass wir es nicht können, sondern dass wir ihn brauchen. Wenn wir umkehren von unseren eigenen Wegen und Buße tun. Das ist eigentlich der Punkt, an den Gott uns immer wieder führen möchte. Wo wir die Abhängigkeit von ihm erkennen und anerkennen. Dann kann Gott uns an seine Lebensquelle pflanzen. Dann pflanzt er uns in seine Nähe.
Die ganze Gemeinde sagt Amen.
Genau. Ich habe hier irgendwie einen der Slides da nicht weitergemacht. In Vers 14 von diesem Kapitel reagiert Jeremia genauso auf Gott. Heile du mich, Herr, dann werde ich geheilt. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Dich allein will ich preisen. Das ist seine Reaktion. Ihm ist das ernst und ihm ist das dringend. In so einer Situation, wenn du merkst, du bist unheilbar krank oder du bist irgendwie verwundet, dann rufst du nicht, ich versuche jetzt gesund zu werden, weil du merkst, dass du es nicht kannst. Sondern du rufst, heile mich, ich liefere mich aus. Das machst du nicht, wenn du eine Erkältung hast und weißt, in 3 Tagen hat dein Körper das irgendwie überwunden. Ja, da ist so diese Dringlichkeit nicht so stark, aber wenn du wirklich um dein Leben ringst, sagst, Gott, ich kann nicht anders. Jeremia sagt nicht, ich versuche gesund zu werden. Er weiß, dass es ums Überleben geht und dafür grundsätzlich etwas anders werden muss. Er kann nicht in der Wüste überleben, er muss woanders hin. Er braucht anderen Wurzelgrund für sein Lebensherz, für sein Glaubensherz. Das Organ seines Vertrauens. Und das ist doch eigentlich, was Gott uns verspricht. Ich gebe euch ein neues Herz. Das ist doch das Geniale in Gottes Heilsplan. Das ist doch in seinen Gedanken genau das, wo er erkennt, ja, das menschliche Herz ist unheilbar krank. Unheilbar krank. Deswegen gebe ich euch ein neues Herz. Und mit diesem neuen Herzen haben wir ein anderes Organ unseres Vertrauens. Wir können unsere Wurzeln in den richtigen Grund treiben. Hinein in das, was Gott für uns ist. Hinein in seine Liebe. Und Jeremia sagt, ey, ich hab meine Wurzeln auf die falschen Dinge gesetzt. Ich bin durstig, sagt, ich bin hier in der Wüste, ich bin am Verzweifeln. Ein Gewitter wird mir nicht viel helfen, das bringt mich nicht dauerhaft weiter. Das ist so meine gute Erfrischung zwischendurch. Und ich glaube, wir erleben das ja auch immer wieder, dass wir so durchgetragen werden durch unser Leben und dass immer wieder mal ein Gewitter uns hilft. Aber eigentlich möchten wir umgepflanzt werden. Und er spricht das mit großer Zuversicht Gott gegenüber an. Heile du mich, Herr, dann werde ich geheilt. Gib mir dieses neue Herz, dann werde ich Wurzeln schlagen am Wasser. Und diese Zuversicht, ihr Lieben, die dürfen wir heute auch haben. Wir dürfen sie sogar noch mehr haben als Jeremia. Wisst ihr warum? Weil zwischen uns und Jeremia etwas passiert ist. Weil zwischen uns und Jeremia ein anderer gesagt hat, ich bin durstig. Er hat es vielleicht prophetisch gesehen, ich weiß es nicht. Wir wissen aber, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und als er da hing, und das ist eine spannende Situation, Johannes beschreibt es in seinem Evangelium so, Kapitel 19, Vers 28, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war. Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Hier trägt Jesus unseren ganzen Durst, unsere ganze Austrocknung, unseren gesamten Nährstoffmangel, all das, wo wir in unserer Wüstensituation vor uns hin, naja, vegetieren kann man kaum noch sagen, vor uns hin sterben. Er nahm unseren ganzen Durst auf sich. Er heilt uns erstmal, indem er uns ein neues Herz schenkt. Daher kommt die Qualität des neuen Herzens. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dann heilt er uns oft auch in anderer Hinsicht. Er macht aus dir, falls du dir vorkommst, wie so ein kleiner, kahler, fruchtloser Wüstenstrauch, er macht aus dir einen Baum, der Frucht trägt. Er macht aus dir einen Menschen, den er pflanzt und der auch, wenn es mal heiß zugeht, immer noch dasteht und grüne Blätter hat und sagt, Ätsch, Bätsch, ich habe meine Wurzeln am Wasser. Du kannst mir nichts machen. Und das ist Heilsgewissheit. Wenn du heute Morgen hier bist und denkst, boah, so ganz sicher bin ich mir nicht, bin ich noch in der religiösen Wüste unterwegs, bin ich vielleicht so ganz in der Wüste, ohne religiöse Anstrengungen. Oder wenn du sagst, Gott, ich bin so dankbar, dass du mich angefasst hast, dass du mich gepflanzt hast. Das muss der Teufel sein. Darf ich mal ein Mikro haben? Wenn das kein geistlicher Angriff ist, am Höhepunkt der Predigt, ey, wann? Schweinerei. Was ich sagen wollte, hey, wenn du heute hier bist und dir das einleuchtet, ja, wenn du heute hier bist und du feststellst, boah, vielleicht strenge ich mich doch noch ein bisschen zu viel an, aber eigentlich brauche ich was von Gott. Eigentlich muss ich erkennen und anerkennen, dass ich verpflanzt werden muss. Ich kann mich nicht selbst ans Wasser pflanzen, aber Gott tut es gerne. Gott tut es gerne. Ihr könnt übrigens schon mal hochkommen, wollte ich sagen. Dann lass dich doch heute Morgen mal ein Stück mehr auf Jesus ein. Dann geh diesen Schritt auf ihn zu, sag Gott, hier bin ich habe jetzt was kapiert und ich habe auch kapiert, dass es mit weiterer Anstrengung nicht getan ist. Ich habe kapiert, dass du mich anfassen musst und mich nehmen musst aus meinem Wurzelgrund und dass du mir dann aber auch vielleicht Dinge wegnimmst, die Anerkennung von Menschen zum Beispiel oder mein Wunsch, Hauptsache meiner Familie geht's gut oder der Wunsch nach einer tollen Karriere oder was auch immer mich antreibt und dann werden da auch vielleicht ein paar Wurzeln gekappt werden müssen, weil sie so fest verbunden sind mit diesem falschen Untergrund. Dann ist das heute Morgen ein Moment, wo du dich drauf einlassen darfst, wenn du möchtest, wo Jesus sagt, ich möchte dich verpflanzen, du darfst ein Baum werden, der Frucht trägt, ein Baum werden, der die Hitze des Lebens erträgt, auch mit einer großen inneren Gelassenheit. Und ich glaube, dass ich dir das nicht irgendwie nachtragen muss, in dem Sinne, du spürst doch eine Sehnsucht in deinem Herzen, wenn der Heilige Geist gerade an dir wirkt. Das ist jetzt nichts, was ich herbeireden muss. Du spürst, wenn du hier sitzt und zugehört hast, dass Gott dich anspricht. Aber dann lass dich auf ihn ein, vertrau ihm. Und ich glaube, das prägt dann, so wie Jeremia auch sagt, hilf mir, dann werde ich geheilt. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Dich allein will ich preisen. Das prägt ja schon, auch schon vor der Predigt, das prägt ja unseren Lobpreis. Das prägt ja unseren Ausdruck von Glauben.
Erst wenn Gott uns berührt hat, wird es wahrer Lobpreis. Ich habe kürzlich über diesen Vers nachgedacht, das war im Zusammenhang noch mit unserem Abschlussabend bei Alpha, beim Alpha-Kurs. Es gibt diese Bibelstelle, Korintherbrief ist das, glaube ich, wo es darum geht, dass Menschen da sind, die im Geist sagen, du bist Herr. Und Paulus spricht darüber, dass es nur durch den Heiligen Geist geschehen kann. Es geschieht nur durch den Heiligen Geist, dass jemand aufrichtigen Herzens die Herrschaft von Jesus anerkennen kann und sagen kann, du bist Herr. Wir können alle sagen, Jesus, du bist Herr. Jedem von uns fällt das leicht. Die Frage ist nur, ist das ein Ausdruck seiner Herrschaft über unser Leben oder ist es ein Lippenbekenntnis? Und ich glaube, immer dann, wenn Gott uns angefasst hat, immer dann, wenn wir rauskommen aus unserer falschen Verwurzelung und wenn unser Herz geheilt wird und wir ein neues Herz haben und er uns angefasst hat und gepflanzt hat in seiner Nähe und wir Wurzeln schlagen in seine Liebe, dann wird dieses Bekenntnis durch den Heiligen Geist wahrhaftig. Dann sind wir Anbeter in Geist und Wahrheit, weil Jesus dann unser Herr ist. Vielleicht werde ich das nächsten Sonntag nochmal sagen, wenn es um die Taufe geht. Ich möchte mit den Worten von Paulus schließen. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest, na, was? Verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Ich möchte euch einladen, diesen Schritt zu tun. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, danke, dass du schon dem Jeremia damals wirklich so tiefgründige Dinge offenbart hast, dass du zu ihm gesprochen hast. Danke für diesen Text, der uns überliefert wurde, auf den wir auch jetzt noch, keine Ahnung, 2.500, 3.000 Jahre später gucken können. Und trotzdem sprichst du durch dieses Wort zu uns. Herr, wir sind berührt von der Tatsache, dass wir irgendwie doch dazu neigen, uns noch andere Quellen aufzutun, von denen wir hoffen, dass sie uns ernähren und von denen wir wissen, dass sie es nicht tun. Und Jesus, ich bete, dass diese Erkenntnis nicht nur dazu führt, dass wir irgendwie uns schlecht fühlen über uns selbst, sondern dass wir uns an dich wenden, weil du uns verheißt, dass du uns pflanzen möchtest. Herr, wir wollen uns dem Gärtner anvertrauen. Komm du jetzt und nimm du uns in die Hand. Herr, du kennst uns persönlich ja so viel besser. Aber ich bete wirklich, dass heute Morgen Menschen die Erfahrung machen, dass da Dinge sich verändern, dass sie ihr Vertrauen auf das Richtige setzen, auf dich nämlich, dass du ihr Vertrauen bist, dass du ihre Hoffnung bist, dass sie nicht nur irgendwie dir vertrauen, dass sie nicht nur irgendwie an Gott glauben, sondern dass sie dir so glauben, dass sie ihre Wurzeln in dich schlagen, in deine Liebe zu ihnen. Ach, danke, dass du es gut meinst. Danke, Jesus, dass du liebst und dass es gut ist. Herr, wir wollen echt tiefer verwurzelt sein in dieser Liebe. Das macht es uns leicht, uns dir anzuvertrauen. Wir preisen dich dafür. Amen.